NDR Info. Themen des Tages.
Wir haben schon so viel geschafft, wir schaffen das. Was für ein Satz. Auffordernd und beruhigend zugleich. Ein Leitmotiv der früheren Kanzlerin. Übermorgen ist nun tatsächlich der 10. Jahrestag, an dem Angela Merkel diesen Satz gesagt hat. Um Rückblick, Bilanz und Aussicht geht es seit Tagen in der ARD, auch hier bei NDR Info. Heute nochmal ein Schwerpunkt, auch in diesen Themen des Tages. Später aber hören wir hier auch noch vom Geist von Würzburg, den Union und SPD bei ihrer Vorstandsklausur beschworen haben. Und wir fühlen die Stimmung vor dem ersten Hamburger Bundesliga-Derby seit 14 Jahren, HSV gegen den FC St. Pauli. Mein Name ist Sabine Rhein. Willkommen zu diesen Themen des Tages. Es ist interessant, wie viele Schattierungen der Blick zurück auf den Spätsommer 2015 hat. Natürlich geprägt auch von dem, was inzwischen passiert ist. Wir haben auf NDR Info viele Reportagen gehört vom Umgang mit den Geflüchteten damals und heute, Interviews mit Handelnden und, wie auch immer, Betroffenen. Bevor wir von den Lauten und Extremen, aber auch von Leisen und Freundlichen hören, jetzt Constanze Nastarowitz mit Ausschnitten aus den Interviews.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Wir schaffen das. Es ist dieser Ausspruch, der den Sommer 2015 geprägt hat. Etwa 10 Jahre ist es mittlerweile her, dass die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU diesen zuversichtlichen und später viel kritisierten Satz sagte. Die Aussage wurde zu einem zeitgeschichtlichen Zitat und gleichzeitig zu einer Art rhetorischen Boomerang. Immer wieder wird die Altkanzlerin bis heute damit konfrontiert. Doch auch heute, 10 Jahre später, stehen einige ihrer politischen Vertrauten weiterhin hinter ihr und diesem Satz. Peter Altmaier von der CDU war damals Kanzleramtschef und wurde unter Merkel Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung. Im Interview bei NDR Info bekräftigte er heute Morgen den damaligen migrationspolitischen Kurs der Bundesregierung.
Damals haben wir eine humanitäre Entscheidung getroffen und ich glaube bis heute, bei mancher Kritik, die man an dem einen oder anderen Detail vielleicht üben könnte. Aber insgesamt war diese Entscheidung richtig, weil sie unseren europäischen und deutschen Grundwerten entspricht und gerecht wurde.
Seit dieser Entscheidung ist einiges passiert. Viele der Neuankömmlinge haben Deutsch gelernt, eine Bleibe gefunden. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit stellt fest, dass die meisten Geflüchteten von 2015 mittlerweile einen Job haben. Doch vor allem bei den Frauen ist noch Luft nach oben. Ihre Beschäftigungsquote ist deutlich geringer als die der Männer. Julia Kosiakova arbeitet zu diesem Thema beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Im Gespräch mit NDR Info erläutert sie mögliche Gründe.
Eine wesentliche Hürde ist die Kinderbetreuung oder fehlende Kinderbetreuung. Das sind Frauen, die häufig mehr Kinder haben als die deutschen Frauen im Durchschnitt. Und wenn Kinderbetreuung nicht zur Verfügung steht, dann ist ein großes Problem. Also das ist eine ganz große Hürde.
Für andere geflüchtete Frauen stellen auch der Spracherwerb und die Anerkennung von bereits bestehenden Qualifikationen aus der Heimat ein Problem dar, erklärt die Expertin Julia Kosiakova. Nicht jede geflüchtete Frau ist in den vergangenen 10 Jahren beruflich schon dort angekommen, wo sie gerne sein möchte. Und in den 10 Jahren hat sich auch das gesellschaftliche Klima beim Thema Migration verändert. Aus »Wir schaffen das« wurde immer häufiger die Frage »Schaffen wir das wirklich?« oder auch »Wir schaffen das nicht?« Nach dem anfänglichen Optimismus machten sich vielerorts in Deutschland auch Skepsis und Überforderung bis hin zu Ablehnung breit. Der Sozialwissenschaftler Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin begründet diesen Wandel der Willkommenskultur auch mit der allgemeinen weltpolitischen Lage.
2015 war unsere Gesellschaft insgesamt in einer besseren Verfassung. Wir hatten lange Jahre des wirtschaftlichen Wachstums, Phase der Liberalisierung. Und wenn wir jetzt auf die letzten 2-3 Jahre schauen, haben wir eigentlich multiple Krisen, mit denen wir es zu tun haben. Die Corona-Krise, aber eben auch Inflation, geopolitische Unsicherheiten und so weiter. Ich glaube, diese ganze Gemengelage, die große Unsicherheit führt dazu, dass wir weniger Offenheit haben.
Weniger Offenheit beim Thema Migration. Auch in der neuen Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD macht sich das bemerkbar. So führte Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU kurz nach Amtsantritt verschärfte Grenzkontrollen ein, kündigte Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen an. Auch der ehemalige CDU-Kanzleramtschef Peter Altmaier beobachtet diesen spürbar härteren Migrationskurs der neuen Koalition. Er stellt der Regierung im Gespräch mit NDR Info jedoch kein allzu schlechtes Zeugnis aus.
Insgesamt ist mein Eindruck, dass die Umsetzung der Ankündigungen, die CDU und CSU im Wahlkampf gemacht haben, doch mit mehr Fingerspitzengefühl geschieht, als viele es erwartet hatten. Ich glaube, man sollte auch dem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt die Chance geben, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir denen helfen, die Hilfe brauchen.
Denen helfen, die Hilfe brauchen. An diesem Credo hält Altmaier auch nach all den Jahren fest. Doch wer denn nun Hilfe braucht und wer eventuell auch nicht, über diese Frage wird mittlerweile im Jahr 2025 anders und teilweise heftiger gestritten als noch 2015.
Tja, es bleibt die Frage, haben wir es geschafft? Sind wir noch dabei? Häufig wird dann über die gelungene oder weniger gelungene Integration gesprochen oder auch über das Thema Kriminalität und Sicherheitsgefühl. Auch über Anschläge, die Menschen begangen haben, die hier mal friedlich und sicher leben wollten. Magdeburg, Solingen, Augsburg und so weiter. Sie haben die Abwehr gegen Fremde angeheizt. Das ist das eine. Zu dieser Bilanz gehört aber auch ein Anstieg rechter Gewalt und Straftaten in Deutschland. Anna Lubeckmann.
Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019. Im gleichen Jahr der Anschlag auf eine Synagoge und einen Imbiss in Halle. 2020 der Anschlag in Hanau. Rechte Gewalt hat in den vergangenen Jahren nicht nur zugenommen, spätestens mit diesen drei rechtsextremen Gewalttaten ist sie eigentlich nicht mehr zu übersehen. Und auch aktuelle Daten zur politisch motivierten Kriminalität zeigen, die Zahl rechtsextremer Straftaten hat einen neuen Höchststand in Deutschland erreicht. 42.788 Delikte waren es 2024. Das ist ein Plus von fast 50% im Vergleich zum Vorjahr. Dabei geht es um Propagandadelikte, Volksverhetzung und Gewalt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU sagt dazu im Mai dieses Jahres:
Die größte Gefährdung für die Demokratie geht vom Rechtsextremismus aus. Das ist objektiv so.
2015 macht die Zahl rechter Straftaten einen sprunghaften Anstieg. Besonders auffallend, 2015 und 2016 gibt es einen Rekordwert bei Angriffen auf Flüchtlingsheime. Mehr als 1000 Vorfälle pro Jahr, dazu gehören hunderte Brandanschläge. Und auch Sprengstoffanschläge der rechtsextremen Gruppe Freital in Sachsen. In den folgenden Jahren ereignen sich weitere rechte Gewalttaten, darunter auch Messerangriffe auf Politiker wegen ihrer vermeintlich flüchtlingsfreundlichen Politik. Außerdem wird ein Bundeswehrsoldat festgenommen, weil er einen rechtsterroristischen Anschlag plante, den er einem syrischen Geflüchteten in die Schuhe schieben wollte. Und ein 18-Jähriger erschießt 9 Menschen im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Seine Opfer wählte er offenbar nach ihrer Hautfarbe aus. Die Tat wird als politisch motiviert eingeordnet. In den vergangenen Jahren werden zudem mehrere rechtsterroristische Zellen hochgenommen, bevor sie ihre Anschlagspläne umsetzen konnten.
Wer sind also wir, wenn es denn geschafft werden soll? Fremdenfeindlich, abweisend, sogar rechtsextremistisch und gewalttätig? Oder doch insgesamt gastfreundlich, wie an vielen Bahnhöfen 2015 zu sehen. Einer, der das lange von weit weg beobachtet hat, ist der Kulturwissenschaftler und Historiker Klaus Neumann. Er war viele Jahre in Australien, nur zwischendurch, mal hier, kurz nach der Wende, 89-90 zum Beispiel, aber auch 2015-16, als es gefühlt kein anderes Thema gab als die geflüchteten Menschen, die hier angekommen waren. Und längst lebt er jetzt wieder hier. Für sein Buch Blumen und Brandsätze hat er genau untersucht, wie wir Deutsche Fremden begegnen und begegneten, zugewanderten Menschen in Not. Und er hat sich manches Mal gewundert. Ich habe ihn gefragt, was war erstaunlicher für ihn? Die Empfangskultur mit Teddybären und Kisten voller Bananen am Bahnhof oder die Abwehr? Nicht in meinem Dorf, nicht vor meiner Haustür, am besten wieder ausweisen.
Naja, also 2015 hat mich die Willkommenskultur erstaunt. Also da lebte ich ja schon 30 Jahre in Australien. Und von sowas hatte ich eigentlich noch nie gehört. Und ich bin dann auch gleich nach Deutschland gekommen, habe dann ein paar Artikel für so ein australisches Magazin geschrieben, weil mich das einfach interessiert hat. Wie kommt das, dass die Leute so gastfreundlich auf einmal sind? Und auf einmal deswegen, weil das ja in den späten 80er, frühen 90er Jahren ganz anders war.
Erklären Sie ganz kurz den Unterschied in den frühen 90er Jahren. Was haben Sie da erlebt?
Also das sind ja so Schlagworte wie Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, die pogromartigen Ausschreitungen vor Unterkünften für Asylsuchende. Und
also viel Fremdenfeindlichkeit haben Sie erlebt?
Ja. Denn als ich mein Buch recherchiert habe, in dem Buch geht es ja sowohl um Sachsen als auch um Hamburg, da muss ich dann feststellen, dass diese Art von Fremdenfeindlichkeit auch in Hamburg zu finden war. Ne? Also dass auch in Blankenese die Bürger sich über Fremde aufrichten und dabei auch Vokabular benutzen, das man eigentlich mit den vornehmen Elbvororten nicht in Verbindung bringt.
Genau, Sie haben es schon beschrieben, Hamburg und Ostsachsen, wo man eigentlich denken würde, dass es irgendwie klar ist, dass der Westen fremdenfreundlich und der Osten fremdenfeindlich geht, so ist es aber nicht. Was haben Sie genau beobachtet, woran liegt es denn, ob jemand so oder so reagiert?
Ich denke, da müsste man sich fragen, woran liegt das, dass so viele Leute 2015 Flüchtlinge unterstützt haben? Also das hatte sehr viel mit Emotionen zu tun. Und ich glaube, es hat auch sehr viel zu tun gehabt mit so einer Art Scham. Dieser Begriff, wir schaffen das, den Angela Merkel das erste Mal während ihrer Sommerpressekonferenz benutzte, der ist ja auch nicht nur so eine Aufforderung, logistisch zu helfen, also ne, Leute unterzubringen, verpflegen, Obdach geben und so weiter, sondern das ist ja auch eine Reaktion auf Heidenau gewesen.
Und es ist eine Aufforderung auch für mehr Empathie.
Für mehr Empathie, ja. Und auch dafür, denen, die da vor dem Praktikerbaumarkt in Heidenau demonstriert haben und also nicht nur die Flüchtlinge wüst beschimpft haben, sondern ja auch die Bundeskanzlerin wüst beschimpft haben, denen nicht nachzugeben. Also um auf Ihre vorherige Frage zurückzukommen, woran liegt das dann, dass wir heute wieder in einer Situation sind, wo Rassismus und Fremdenfeindlichkeit eine große Rolle spielen? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass diese Aufforderung von Angela Merkel damals, wir schaffen das, dass diese Aufforderung vernachlässigt wurde.
Würden Sie einfach sagen, dass wir als Deutsche uns wirklich verändert haben, sagen wir mal seit 89 bis heute 2025 in unserem Verhältnis zu fremden Menschen, die zu uns kommen?
Naja, wir haben uns dadurch verändert, dass die Gesellschaft ja sehr viel multikultureller geworden ist. Also das gilt natürlich besonders für die ostdeutschen Bundesländer, aber auch für die westdeutschen Bundesländer. Also das ist eine sehr viel buntere Gesellschaft geworden. Also dieser Umschwung hat meiner Ansicht nach stattgefunden so Anfang 2023. Also nach dieser zweiten großen Welle der Hilfsbereitschaft, das sollte man ja nicht vergessen, dass also nach der Willkommenskultur 2015 gab es ja nochmal die Willkommenskultur 2022, ne, als die Ukrainer kamen. Und dann aber danach, also so ab Anfang 2023 kippt das dann plötzlich. Und da gehen dann auch die Zahl der Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und auf Asylsuchende, die geht dann wieder sehr nach oben.
Was haben Sie aus Ihren eigenen Recherchen sozusagen für sich gelernt? Was hilft gegen die Angst vor den anderen und gegen die Abwehr? Wann setzt sich Menschlichkeit durch?
Naja, also ich denke, wir bräuchten zwei Dinge. Also zum einen müssten die Meinungsmacher, die sich nicht dem rechtsextremen Lager zugehörig fühlen, Merkels Aufforderung von 2015 beherzigen und den extrem Rechten keinen Raum geben und auch nicht deren Parolen nachklappern. Und dann das andere, das ist, geht jetzt mehr an die Adresse derjenigen, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Also ich glaube, wir brauchen eine vernünftige Debatte darüber, warum Deutschland Menschen Schutz gewähren sollte. Denn im Augenblick sind diese Argumente, die dann kommen, ja, weil wir Mitleid mit den Leuten haben müssen oder weil die Syrer, die zu uns kommen, das deutsche Rentensystem sanieren werden, die sind alle nicht besonders nachhaltig. Also da bräuchte es eine unaufgeregte und fundierte Debatte darüber, warum ein Land wie Deutschland Menschen, die zu uns kommen, um Schutz zu suchen, diesen Schutz auch gewähren sollte.
Sagt der Autor des Buches Blumen und Brandsätze, Klaus Neumann. Viele weitere Interviews und Berichte zum Thema finden Sie in der NDR Info-App und in der ARD Audiothek. Flüchtlingspolitik gehörte nicht zu den großen Themen in Würzburg. Dort, wo sich die Spitzen der Fraktionen des Bundestages über die Reformen gebeugt haben, die dieser Herbst ja bringen soll. Schöne Bilder von der Brücke über den Main sind entstanden. Auch schöne Aussichten für das Land. Zunächst mal die Fakten, zusammengetragen von Christina Nagel.
Brücken, Selfies, Fußballvergleiche, Beschwörungen des Geists von Würzburg. Auf dieser Klausurtagung wird nichts ausgelassen, was in irgendeiner Form Symbolwirkung entfalten könnte. Dabei geht es nicht nur um die Außenwirkung, um schöne Bilder, sondern auch um das Team selbst, das auf der Suche ist nach einem Neustart. Der Teamspirit, der Mannschaftsgeist soll wieder belebt werden. Und dabei, das macht CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann klar, ist jedes Mittel recht.
Heute früh um 6.15 Uhr hat sich eine Laufgruppe zusammengesetzt aus SPD und Union auf den Weg gemacht, bei bestem englischen Wetter, um die Stadt noch einmal zu erkunden.
Aber der Einzige, der dabei war, warst du. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Die Stimmung ist deutlich gelöster als zum Auftakt, als vieles bemüht und aufgesetzt wirkte. Die große Aussprache am ersten Klausurtag, bei der alles auf den Tisch kam, was vor der parlamentarischen Sommerpause schiefgegangen ist, vor allem die verpatzte Verfassungsrichterwahl, hat spürbar etwas in Bewegung gebracht. Offen und ehrlich sei die Diskussion gewesen, sagt SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch.
Und das lässt mich auch positiv hoffen.
Aber auch Mirsch weiß, dass Würzburg nur ein Anfang ist, dass es nun auch darauf ankommt, alle einzubinden.
Und wir werden Fraktionsklausuren haben, die SPD, die CDU, CSU. Und dort muss der Geist natürlich auch überspringen. Das heißt, wir müssen vermitteln, es gibt diese Grundlage. Und alle, gerade in den Fraktionen, müssen spüren, dass sie mit ihrem Gegenüber auch gute Dinge hinbekommen können.
Was unter die Rubrik gute Dinge fallen könnte, das ist das große Thema des zweiten Tages. Wie kann man Rente, Pflege und Krankenversicherung reformieren, Haushaltslöcher stopfen, wie einen Kompromiss hinbekommen beim Bürgergeld und in Steuerfragen? Die Fraktionsspitzen holen sich dazu Input von außen. Von der renommierten Wirtschaftswissenschaftlerin Nicola Fuchs-Schündeln, die einen klaren Zusammenhang sieht zwischen Wirtschaftswachstum, Sozialstaat und dem Zustand unserer Demokratie.
Wenn wir Wirtschaftswachstum haben, haben wir weniger Verteilungskämpfe. Und Verteilungskämpfe sind eigentlich immer vorteilhafter für die Populisten. Je mehr Wirtschaftswachstum wir haben, desto besser können wir uns auch den Sozialstaat und die Absicherung der Bürgerinnen und Bürger leisten.
Ihre Empfehlung an die Koalitionäre, tatsächlich mehr in die öffentliche Infrastruktur zu investieren und Bürokratie abzubauen. Eine Menge konkreter Impulse, sagt Unionsfraktionschef Jens Spahn anerkennend.
Man hat gemerkt, da war was zum auch Kauen und vor allem haben wir ein bisschen was mitbekommen auch an Aufgaben.
Aufgaben, die sich bereits im Koalitionsvertrag finden und jetzt eben auch im Abschlusspapier der Klausur. Das Rentenpaket findet Erwähnung, von der vereinbarten Haltelinie über die Mütterrente bis zur Aktivrente. Das Tariftreuegesetz soll auf den Weg gebracht werden, die Reform des Bürgergelds. Schnell angehen will man auch weitere Initiativen, um die deutsche Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen. Von Steuererleichterungen bei Investitionen bis zur Senkung der Energiekosten.
Die Zahl von über 3 Millionen Arbeitslosen, die wir heute sehen, ist zu hoch. Sie ist vor allem Mahnung und Auftrag für uns.
Liefern wollen die drei Koalitionspartner, Handlungsfähigkeit beweisen. Um kommenden Krisen vorzubeugen, wurden für strittige Themen bereits Arbeitsgruppen eingesetzt. Jetzt aber gilt es erst einmal, den wiedergefundenen Team-Spirit in die Fraktionen zu tragen. Schließlich will man künftig als Mannschaft auftreten. Und jeder weiß ja, entscheidend ist auf dem Platz.
Und was folgt jetzt daraus für die Koalitionäre? Hören Sie den Kommentar dazu von Uli Haug.
NDR Info. Die Meinung.
CDU, CSU und SPD haben die ersten 115 Tage menschlich grob fahrlässig gehandelt. Friedrich Merz hatte bei der Kanzlerwahl erst im zweiten Wahlgang eine Mehrheit. Die von der SPD favorisierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf wurde von der Union als Verfassungsrichterin kurzfristig verhindert, entgegen der Absprachen. Vertrauensbildende Maßnahmen waren das nicht. Statt Gemeinsamkeiten zu betonen und Kompromisse zu erarbeiten, wurden zudem politische Maximalforderungen aufgestellt. Den Abgeordneten von CDU, CSU und SPD scheint nicht klar zu sein, was in einem zunehmend polarisierten Land und einer chaotischen Welt auf dem Spiel steht. dass Schwarz-Rot die letzte rechnerisch mögliche Koalition jenseits der AfD stellt. Die zwei Tage von Würzburg waren eine politische Gruppentherapie. Die Fraktionsspitzen haben sich tief in die Augen geschaut, ausgesprochen. Teambuilding mit Frankenwein und morgendlichen Laufrunden. Das ist ein Anfang, mehr nicht. Jetzt müssen die Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD ihre Abgeordneten überzeugen, endlich ihrer Verantwortung für das Land gerecht zu werden.
Die Meinung von Uli Haug. Es ist der letzte Werktag im Monat August und die Bundesanstalt für Arbeit hatte diesmal keine guten Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Erstmals seit 2015 sind wieder mehr als 3 Millionen Menschen ohne Arbeit. Auch in den norddeutschen Ländern wieder mehr Arbeitslose, außer in Schleswig-Holstein. Jonas Hanst mit einem Überblick.
Wir starten in Niedersachsen. Im Vergleich zum Juli des laufenden Jahres sind 429 Menschen zusätzlich arbeitslos geworden. Vor allem bei unter 20-Jährigen stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote in Niedersachsen liegt nun bei 6,2%. Die Sommerflaute hat auch den Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein im August ausgebremst. Die Zahl der Arbeitslosen ist leicht gestiegen. Markus Bircher, der Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, sieht allerdings keinen Grund zur Beunruhigung.
Was wir neben der Sommerflaute noch haben, ist die konjunkturelle Delle am Arbeitsmarkt. Und diese Kombination sorgt dafür, dass wir im Moment auf einen Steigen der Arbeitslosigkeit schauen, was aber im nächsten Monat sich auch durch die Herbstbelebung dann auch schon wieder in Richtung einer Erholung begeben wird.
Sagt Markus Bircher, der Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Und die Arbeitslosenquote in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen auf nun 5,9%. Wir schauen nach Hamburg. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit in der Hansestadt stieg im August im Vergleich zum Juli auf rund 96.000. Das ergibt eine Quote von 8,5%. Der Chef der Hamburger Agentur, Sönke Fock, sagte uns dazu:
Dramatisch würde ich das nicht nennen, aber es ist natürlich viel zu hoch. Auf der anderen Seite erklärlich, weil wir im dritten Jahr einer Konjunkturschwäche sind. Es gibt aber immer noch gute Zeichen, nämlich dass die Beschäftigung in Hamburg wächst. Trotz steigender Arbeitslosigkeit.
Höher war die Arbeitslosenzahl in Hamburg übrigens zuletzt vor 20 Jahren, im August 2005. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Arbeitslosigkeit im August im dritten Monat in Folge gestiegen. 65.700 Menschen sind arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich leicht auf 8% und liegt damit weit über dem bundesweiten Durchschnitt. Eine interaktive Karte mit allen Arbeitslosenquoten über den gesamten Norden hinweg finden Sie übrigens online bei uns auf ndr.de.
Und online wie im echten Leben kann man verfolgen, wie gerade die Anspannung bei den Fans der Hamburger Profifußballclubs steigt. Im Volksparkstadion in 3 Stunden HSV gegen den FC St. Pauli. Lars Pegelow stimmt uns zusammen mit den Trainern ein.
Nach 14 Jahren wieder ein Hamburger Stadtderby in der ersten Bundesliga.
Ich glaube, ganz Deutschland guckt dann auch auf dieses Derby.
Sagt Alexander Blessin, der Trainer des FC St. Pauli, vor dem vielleicht größten Spiel, seit der Trainer ist in Hamburg.
Geiles Ding, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, deutschlandweit sucht es seinesgleichen, was das anbelangt, in einer Stadt wie Hamburg. Ist eine tolle Sache, das jetzt selber mitzuerleben. Ist eine große Sache und darauf freuen wir uns einfach.
Zumal seine Mannschaft mit dem spektakulären 3:3 zum Saisonstart gegen Dortmund schon Stimmungspluspunkte gesammelt hat. Aber auch der HSV und sein Trainer Merlin Polzin fühlen sich nach dem Auswärtspunkt in Mönchengladbach gut vorbereitet fürs Derby, vor allem bei diesem Heimvorteil.
Ich glaube, es muss keinen mehr packen, weil die Jungs sehr, sehr, sehr bereit sind für dieses Spiel, weil das Stadion bereit sein wird. Deswegen wird es auch nicht so sein, dass wir 11 gegen 11 spielen, sondern wir sind mindestens 50.000 HSVer, die alles dafür geben werden, dass wir den Derby-Sieg holen.
Und der wäre wichtig für den Aufsteiger, glaubt Ex-HSV-Trainer Thomas Doll.
Natürlich kannst du hier 2-1 gewinnen gegen St. Pauli. Das ist machbar. Und dann startest du als Aufsteiger mit 4 Punkten. Das wäre richtig gut, damit du nicht gleich zum nächsten Auswärtsspiel dann wieder den größten Druck hast. Also das wäre schon wichtig, dieses Heimspiel zu gewinnen.
Sportlicher Favorit ist aber eher der Gast. Andreas Rettich, früherer St. Pauli-Geschäftsführer, sieht es so.
Die Neutralität interessiert mich nicht, weil Hamburg ist braun-weiß und ich bin ja noch Mitglied bei den Braun-Weißen. Am Ende denke ich, wird es ein Spiel auf Augenhöhe sein. Ist alles möglich. Und ich lege mich allerdings schon fest mit einem Tipp. Ich denke nicht, dass St. Pauli hoch gewinnen wird.
Knapper St. Pauli-Sieg, das würde Rettich auch schon reichen. Am Ende, so HSV-Trainer Polzin, sollte es bei aller Rivalität aber vor allem ruhig bleiben.
Ja, Fußball ist vor allem ein richtig schönes Spiel. Und ich glaube, darum sollte es auch gehen, dass es sehr friedlich abläuft, was das Stadion angeht, was die An- und Abreise angeht. Ich glaube, es sollte für uns alle in Hamburg an oberster Stelle stehen.
Damit das 112. Hamburger Stadtderby im ausverkauften Volksparkstadion in Erinnerung bleiben wird als ein Fußball-Highlight zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli.
Tja, Raute oder Braun-Weiß. Nicht nur die Stadt, ganz Deutschland also schaut heute Abend auf das Hamburger Stadtderby. Und mit diesem Kick zum Wochenausgang gehen die NDR-Info-Themen des Tages zu Ende.